Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Russland hat ukrainische Gebiete annektiert. Das akzeptiert international allerdings so gut wie niemand. Es besteht erstmal also auf dem Papier, wenn man so will. Und es handelt sich dabei auch um Gebiete, teilweise die Russland gar nicht komplett kontrolliert, die Region Saporischschja zum Beispiel. Das Atomkraftwerk allerdings besetzt Russland dort schon länger und bezeichnet es nun auch als russisch. Teile allerdings sind nach wie vor unter Kontrolle der Ukraine und wir erleben ja auch den zum Teil erfolgreichen Versuch der Ukraine, Gebiete wieder zu befreien. Und bei all dem ist dann die Frage, ändert die russische Taktik militärisch sich dadurch? Wird Russland anders reagieren, weil es eben jetzt davon ausgeht, dass das eigenes Gebiet ist? Wolfgang Richter ist Oberst AD. Heute befasst er sich für die Stiftung Wissenschaft und Politik mit Sicherheitsthemen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Herr Stucke.
Diese Drohung, die hat Russland ausgesprochen, die annektierten Gebiete so zu verteidigen, als wären sie eben eigenes Staatsterritorium. Aber das sind natürlich erstmal nur Drohungen. Oder rechnen Sie wirklich damit, dass das Vorgehen jetzt härter wird?
Also ich rechne zunächst einmal damit, dass Russland jetzt durch die Einberufung auch von Reservisten diesen Krieg in die Länge zieht. Es wird eine Frage werden, wer da am Ende mehr Ressourcen, mehr Personal, mehr Waffen in diesen Krieg hineinschieben kann. Es wird ein Abnutzungskrieg. Die russischen Streitkräfte sind in der Vergangenheit nicht besonders überzeugend, jedenfalls aus militärischer Sicht aufgetreten. Sie haben schon vor Kiew eine große Niederlage eingesteckt. Das konnte man vielleicht noch mit der Fehleinschätzung der Führung rechtfertigen, dass man eben geglaubt hat, es würde sich alles so wiederholen wie 2014, wo ein Teil der Armee nicht gekämpft hat, ein großer Teil sogar Teile übergelaufen sind und dass die Verteidigung auf den freiwilligen Bataillonen ruht und dann würde man mit denen schon fertig. Und das ist eben nicht passiert. Diese ukrainische Identität, ganz anders als Putins Narrativ, hat sich als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Die Moral der Ukrainer ist natürlich um Ellen dem der russischen Truppen überlegen. Die wissen, wofür sie kämpfen und die Russen müssen auf ein Brudervolk schießen. Die Niederlage vor Kharkiv vor 3 Wochen, die war natürlich nicht mehr mit dieser Fehleinschätzung zu erklären. Sondern die weist darauf hin, dass Russland erstens Kräftemangel hat. Sie sind ja schon mit weniger Kräften angetreten, als die Ukrainer mobilisieren konnten. Sie haben hohe Verluste hinnehmen müssen und sie leiden jetzt unter einem eklatanten Kräftemangel. Das ist der Hintergrund für die Teilmobilmachung.
Das heißt ja aber auch diese Teilmobilmachung, wenn ich da einhaken darf, ein Kräftemangel, die ja auch einen Eindruck hinterlassen hat, der nicht unbedingt erfolgreich wirkt, wenn man so will. Und das heißt, dann ist ja auch nicht so viel da, um das Ganze wirklich substanziell in die Länge zu ziehen, vielleicht, oder?
Ja, das ist eben die Frage. Also zunächst mal müssen wir festhalten, dass 60% aller russischen Landstreitkräfte, wenn ich mal Fallschirmjäger und Marineinfanterie mitzähle, durch diesen Ukraine-Krieg gebunden sind und die anderen 40% sind an den langen Grenzen Russlands aufgestellt, auch in sehr wichtigen strategischen Positionen. Die kann man nicht so einfach abziehen. Also hier wären 2 Möglichkeiten denkbar. Die Reservisten ersetzen sozusagen diese Position und man schickt dann diese frei werdenden aktiven Kräfte noch einmal in den Einsatz. Oder man schickt die Reservisten direkt in den Einsatz, was natürlich im Moment kaum geht. Denn sie müssen ja erst ausgerüstet werden, sie müssen in feste Strukturen eingebracht werden. Sie brauchen die Logistik und sie brauchen Training. Das sind ja auch Soldaten, die schon lange nicht, oder frühere Soldaten, die schon lange nicht mehr ausgebildet worden sind. Also all das dauert ja Zeit. Das heißt, es würde dann 2 bis 3 Monate dauern, bis kampfkräftige Einheiten kommen. Und in der Zwischenzeit dürfte Russland das tun, was man ja in Ansätzen sieht, den Luftkrieg verstärken, weil die Luftstreitkräfte noch relativ ungebunden sind. Und man fragt sich ja sowieso, was ist eigentlich passiert mit den Luftstreitkräften, die nominell den Ukrainern 10-1 überlegen sind?
Haben Sie eine Antwort auf diese Frage? Ja. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage? Auf diese Frage, was der Grund dafür ist, dass das eben...
Ja, der Hauptpunkt, glaube ich, den man insgesamt feststellen muss, die russischen Streitkräfte haben nicht das geleistet, wovon viele Experten ausgegangen sind. Ich schließe mich durchaus ein. Sie sind nicht in der Lage, das Gefecht verbundener Waffen zu führen, verbundene Operationen zu führen. Sie können diesen Komplex Aufklärung und Wirkung nicht vernünftig miteinander verbinden. Man fragt sich, warum ist es ihnen nicht gelungen, diese Truppenkonzentration der Ukrainer, die sich im Nordosten abzeichneten, überhaupt zu unterbinden, abzuriegeln und so weiter. Generell stellen wir fest, einen ganz schlechten Grad der Organisation, nicht nur der Kampfmoral, auch der Organisation der russischen Streitkräfte. Wenn sich das nicht bessert, dann nützen wahrscheinlich auch große, das Einbringen großer Material- und Personalreserven nichts. Aber ich glaube, das Wichtigste war erstmal für Putin, jetzt einen, den Begriff Krieg am Ende auch doch wieder verwenden zu können, denn nur der Krieg darf ja eigentlich eine Mobilmachung rechtfertigen. Und das ist jetzt gegeben, er zieht ihn in die Länge. Und er hat sich vor allen Dingen mit diesem Krieg jetzt, er hat sein Wohl und Wehe, zumindest politisch, mit diesem Krieg verbunden. Er hat die Tür auch zu Verhandlungen hinter sich zugeschlagen.
Aber damit, wenn Sie sagen, dass er sein Wohl und Wehe daran hängt und die Tür hinter sich zuschlägt, dann sind wir im Prinzip ja genau bei dieser Frage, die sich auch gerade viele stellen, ob er dann irgendwann in der Situation ist, weil es aber militärisch nicht läuft, weil das mit der Mobilmachung auch nicht so funktioniert oder zumindest Zeit kostet, wie Sie gesagt haben, dass er dann unter Druck ist und dann die Frage auf dem Tisch liegt, hat er eigentlich noch eine andere Möglichkeit, als in irgendeiner Form atomar zu antworten. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie das für eine Drohung, für eine ja eben auch eher komplett unwahrscheinliche Reaktion oder bleibt es im Bereich des Möglichen, je größer der Druck wird?
Also zunächst mal ist die Feststellung ja wichtig, dass Putin immer mehr unter Druck gerät, dass er kaum noch andere Auswege sieht, als eben den Krieg zu eskalieren. Eskalieren bedeutet aber nicht nur die nukleare Eskalation, sondern eher das, was wir jetzt sehen. Das heißt, mehr materielle und personelle Ressourcen in diesen Krieg hineinwerfen, den Luftkrieg verstärken etc. Gleichwohl stellt sich diese Frage in der Tat. Wir können auch nicht einfach das vom Tisch wischen und sagen, naja, das ist alles höchst unwahrscheinlich. Und zwar einfach deswegen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, das würde ich auch sagen, dann ist doch die mögliche Schadenswirkung von Nukleareinsätzen so hoch, dass das Gefahrenmoment einfach steigt und die Risiken sind eben da. Trotzdem sollte man mal rational durchdenken, was das eigentlich bedeutet. Wir sprechen ja jetzt im Moment, so verstehe ich Ihre Frage, über einen taktischen Nukleareinsatz über der Ukraine. Das ist natürlich im hochgradig irrational, denn was würde dann passieren? Ein solcher Einsatz würde ja auch russische Truppen betreffen. Diese Einsatzwirkungen sind ja nicht, manche Experten tun das und sagen, Mini-Nukes haben ja nur kleinere Radien. Das ist für die unmittelbare Wirkung richtig, aber nicht für die radioaktiven Niederschläge, die dann entstehen, die mit den Winden mitgehen, abdriften, irgendwo niederregnen. Das heißt, es würde große Regionen verseuchen, es würde die eigene Truppe treffen, es würde auch die Bevölkerung treffen, die man ja jetzt zu Russen machen will, die man seit gestern als russische Staatsbürger sieht. Also es ist eigentlich sinnlos. Das nukleare Tabu brechen und sich damit international total isolieren. Verbündeten verlieren auch China.
Eine ganz kurze Frage noch, Herr Richter, weil wir da gerade sind. Sie sagen, das ist unwahrscheinlich aus diesen Gründen, die Sie genannt haben, Isolation und eben auch eigene Streitkräfte dort. So, jetzt ist ja auch das AKW mittlerweile zu russischem Eigentum erklärt, das AKW Saporischschja. Gehen Sie davon aus, dass das unter Umständen ein Drohpotenzial für Putin sein könnte?
Also zunächst mal müssen wir die Lage im AKW festhalten. Das AKW Saporischschja ist ja doch etwa 50 Kilometer entfernt von der Stadt Saporischschja. Das AKW ist benannt nach der Region Saporischschja. Es liegt südlich des Dnieper, knapp südlich. Gegenüber liegen ukrainische Truppen. Das AKW ist derzeit von russischen Truppen besetzt. Die Russen behaupten zwar, das seien ABC-Abwehrtruppen für den Notfall, also die Abwehr von irgendwelchen nuklearen Unfällen. Aber so genau weiß man das nicht. Und die Ukrainer sagen natürlich, die verstecken dort auch Gefechtsfahrzeuge und dadurch entsteht eine Kampfsituation. Aber das muss man erstmal auseinanderhalten. Angriffe auf die Stadt Saporischschja haben damit zunächst mal nichts zu tun. Das waren Meldungen von heute. Die sind aber, wie gesagt, 50 Kilometer entfernt und haben nicht unmittelbar mit dem AKW zu tun. Aber die Lage des AKW ist schlimm genug. Ja. Wir haben ja gesehen, dass die 6 Meiler mehr oder minder heruntergefahren oder abgeschaltet worden sind, dass teilweise auf Notbetrieb jetzt gefahren wird, damit die Elektrizität kommt, die ja nötig ist, um diese Meiler zu kühlen, denn sonst besteht natürlich die Gefahr einer Kernschmelze. Ich glaube, in dem Bereich, dass man die Notstromversorgung sicherstellt, ist die eigentliche Gefahr. Als jetzt in gelegentlichen Beschüssen, die eher zufällig sind, aber doch sich nicht auf die Meiler selbst richten.
Wolfgang Richter sagt das, schätzt das ein. Er ist Oberst AD, befasst sich heute mit Sicherheitsfragen für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, Herr Stocke. Alles Gute.
Danke.